Fürs Lastenrad gibt's Geld dazu. Benzin wird teurer, weil der CO2-Preis steigt. Und Schottergärten sind verboten. Weltweit gibt's viele kleine und größere Klimaschutzmaßnahmen. Klimaforschende haben sich jetzt gefragt, welche bringen was und welche nix. Sie haben sich hunderte von Klimaschutzmaßnahmen in über 40 Ländern genau angeguckt.
So gesehen haben die Forschenden dann quasi auch ein Erfolgsrezept gefunden, wie es funktionieren kann, nämlich ein Verbot alleine. Das hilft nicht. Man muss das kombinieren.
Das sagt Ann-Kathrin Büsker, unsere Expertin für Klimathemen. Mit ihr schauen wir genau auf die Ergebnisse der neuen Studie und auch auf Deutschland. Wir hören heute aber auch einen, der früher viel um die Welt gejettet ist, einen riesigen CO2-Fußabdruck hatte und heute Geld, das er angespart hat, zurückgeben will. Dirk Gratzel.
Eigentlich habe ich dieses Projekt zunächst mal nur gestartet, um mein eigenes schlechtes ökologisches Gewissen zu erleichtern.
Heute an unserem Deutschlandfunk-Klimatag ist unser Thema Klimaschutz. Was wirklich hilft.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast schauen wir uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne bedeuten. Wir nehmen uns eine Nachricht genau vor und packen sie aus. Heißt, ihr hört bei uns neue Perspektiven, bekommt aber auch die Hintergründe. Heute mit mir, Ilka Knigge, und mit Dirk Gratzel. Dirk, würdest du sagen, von der Klimasau zum Klimaschützer, so kann man deine Story zusammenfassen?
Wenn man es versucht, ganz kurz zu machen, dann könnte das passen.
Aber mal von vorne. Das hier ist Dirk.
Mein Name ist Dirk Gratzel und ich habe vor einigen Jahren tatsächlich die Entscheidung getroffen, bis zum Ende meines Lebens den ökologischen Fußabdruck meiner Existenz in einen Ausgleich zu bringen.
Dirk hat einen ziemlichen Lebenswandel hingelegt. Sein Leben früher, viele Reisen mit dem Flieger, fettes Auto, viel Konsum, gekauft hatte alles, was er sich leisten konnte. Und er hatte ein großes Haus.
Und jeden Freitag habe ich die Mülltonnen rausgeschoben und die gelben Säcke. Und das waren natürlich einige.
Irgendwann hast du gesagt, so geht das nicht mehr. Wieso? Also weil viele würden vielleicht sagen, klingt doch super dein Leben davor. Klingt, als konntest du machen, was du wolltest.
Ja, also es hat nie irgendjemand gesagt, mach es doch anders. Ja, oder wie kannst du so leben? Aber ich glaube, mir geht es so, wie es den meisten Menschen ergeht. Der Planet krankt sozusagen an unserem Umgang mit ihm. Und die Beobachtung meines eigenen Lebensstils machte zum einen überdeutlich, dass ich genau ein Teil des Problems bin mit meinem relativ intensiven Reiseverhalten und dem manchmal fast exzessiven Konsum. Und eigentlich habe ich dieses Projekt zunächst mal nur gestartet, um mein eigenes schlechtes ökologisches Gewissen zu erleichtern.
Du hast eben von exzessivem Konsum gesprochen. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also hast du dir ständig neue Klamotten gekauft, neue Autos? Was war das?
Na, ich glaube, ich hatte, als ich dieses Projekt gestartet habe, etwa 30 Hemden in meinem Kleiderschrank in allen möglichen Farben, Schattierungen. Ich habe, als ich das Projekt gestartet habe, meine Socken gezählt und es waren, ich glaube, 46 oder 48 Paar und zwar Socken für jede nur denkbare Aktivität, obwohl das natürlich totaler Unfug ist, denn ob man jetzt Tennis draußen oder in der Halle spielt, das rechtfertigt jetzt nicht die Anschaffung von extra Tennissocken für dieses oder jenes. Aber der Markt bietet ja alles und wenn man es sich nur einen kleinen Moment entschieden einredet, dann findet man ja für alles einen Grund und für alles einen Anlass. Und so war ich unterwegs.
Für den CO2-Fußabdruck, da gibt es ja im Netz alle möglichen Rechner, gibt man so ein bisschen ein, wie man so lebt, also auch, was man so konsumiert und so weiter und so fort. Und man bekommt am Ende eine Zahl ausgespuckt, so und so viel Tonnen CO2 verursachst du im Jahr. Viele kommen da ja so auf, ich sag mal, 11 bis 12 Tonnen vielleicht im Jahr, manche weniger. Das war dir zu ungenau. Nimm uns mal bitte mit in diese Zeit, in der du deinen CO2-Fußabdruck dir ganz genau angeschaut hast. Ich habe gelesen, du hast sogar zum Teil deine Mahlzeiten abgewogen.
Ja, ich habe dieses Projekt ja so 2016, 2017 begonnen und da gab es genau die von dir genannten Vergleichsrechner im Internet, die alle sehr grob waren und die meistens nur eine Orientierung gaben, wo stehe ich sozusagen in Relation zum Bundesdurchschnitt, aber auch nur mit meinem aktuellen Fußabdruck. Ich wollte jetzt aber nicht nur meine CO2-Emissionen im laufenden Jahr wissen, sondern ich wollte sozusagen alle ökologischen Wirkungen, alle sogenannten Wirkungskategorien untersucht haben. Also habe ich Wissenschaftler gefragt, ob sie mir nicht die Ökobilanz meines ganzen Lebens ausrechnen können.
Okay, was kam dabei raus? Was hat bei dir am meisten CO2 verursacht? Waren das dann die Reisen?
Das eine ist tatsächlich das Thema Mobilität. Flüge und lange Autofahrten haben einen großen Teil, etwa 40% meiner CO2-Emissionen ausgemacht, auch auf mein Leben gerechnet. Der zweite Teil ist Stromverbrauch, Wärme. Das war ebenfalls ein Anteil von ungefähr 40%. Und bei den restlichen 20%, da schlägt vor allen Dingen die Ernährung zu Buche. Mhm. Ich habe immer gern Fleisch gegessen, Käse, Quark, Joghurt, also ganz viele Milchprodukte. Mhm. Und die haben einen Fußabdruck, der größer ist, als man denkt.
Lass uns mal den neuen Dirk jetzt kennenlernen an der Stelle. Wie hat sich dein Tag verändert? Du hast uns eben mal mitgenommen in so einen Tag, wie der früher war. Nimm uns auch bitte mal mit in so einen Tag, wie der heute ist.
Ich fliege nicht mehr. Ich bin seitdem Unmengen mit dem Zug und mit der Deutschen Bahn gefahren, was auch nicht immer nur eine Freude ist. Ich glaube, wie jeder Bahnkunde bestätigen kann. Wenn ich jetzt hier in Aachen in der näheren Umgebung unterwegs bin und es nicht gerade im Winter schneit oder Eis hat, dann fahre ich mit dem Fahrrad, also mit dem E-Bike. Und wenn ich mit dem Auto fahren muss, was immer noch vorkommt, dann benutze ich ein Elektroauto. Das Haus, in dem ich seinerzeit gewohnt habe oder in dem meine Frau und ich gewohnt haben, ein relativ großes Haus, das haben wir verkauft und wohnen jetzt in einer normalen Wohnung, was natürlich den Wärme- und den Stromverbrauch erheblich reduziert. Mhm. Und was mein sonstiges Konsumverhalten angeht, T-Shirts, Unterhosen, Socken, Hosen gehen irgendwann mal kaputt. Also dann braucht es natürlich einen Ersatz dafür. Aber dann schaue ich drauf, dass ich ja nachhaltig produzierte Dinge kaufe. Und wenn ich mich ernähre, dann nicht ganz vegan, aber zumindest doch unter weitem Verzicht auf jedes tierische Produkt. Mhm.
Und du hast eine brachliegende Fläche gekauft zur Renaturierung, ne?
Genau. Jetzt haben mir die Wissenschaftler seinerzeit die Ökobilanz meines ganzen Lebens ausgerechnet. Ich habe 1150 Tonnen CO2, wenn man jetzt nur die Treibhausgase betrachtet, bis dato emittiert. Und die sind ja in der Welt. Und dafür habe ich ein ehemaliges Steinkohlebergwerk gekauft. Im Landkreis Recklinghausen, also gar nicht so weit von Aachen entfernt, 12 Hektar. Da stand ein altes Steinkohlebergwerk drauf. Das ist zurückgebaut worden, natürlich auch in weiten Teilen von der Bergwerksgesellschaft. Und ein Team aus Ökologen und ein Team von Mitarbeitern aus meinen Unternehmen renaturiert diese Fläche jetzt. Und es ist schon sehr schön geworden. Mhm. Und ich glaube, es trägt nicht nur dazu bei, meinen ökologischen Fußabdruck zu verbessern, sondern es trägt auch zur Lebensqualität in der Region bei.
Jetzt kann man ja sagen, das, was du machst, das geht natürlich nicht ohne Geld. Und vielleicht wäre dein Fußabdruck auch kleiner ausgefallen, hättest du das am Anfang nicht gehabt. Kannst du nachvollziehen, wenn Leute dir dann vielleicht auch vorwerfen, dass du dir das gute Gewissen erkaufst?
Je mehr Geld jemand hat, desto größer ist in der Regel sein Fußabdruck. Und ich finde, dann gehört es sicher einfach nur, dass entsprechend der ökonomischen Leistungsfähigkeit man auch einen Ausgleich schafft. Mhm. Und das tue ich.
Ich habe dir gefragt, du sprichst ja immer davon, dass dein Konsum die Umwelt einiges gekostet hat. Und du hast dir das in Zahlen mal ausrechnen lassen, damit du den Betrag zurückzahlen kannst in Klimaschutzmaßnahmen. Um wie viel Geld geht's denn da?
Ungefähr 300.000 Euro.
300.000 Euro. Puh. Gut, Dirk hat viel CO2 verursacht durch seinen Lebensstil früher. Aber selbst wenn wir jetzt mal sagen, die meisten von uns, die kommen vielleicht so auf 50.000 Euro oder 100.000 Euro. Wenn wir uns vorstellen, jeder zahlt so einen Betrag zurück aus eigener Tasche, utopisch. Schauen wir also auf politische Maßnahmen, die wirklich was bringen können. Ich habe mich mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio verabredet. Sie berichtet seit Jahren zur Klimapolitik in Deutschland, aber auch international. Erstmal haben wir auf die neue Studie im Fachmagazin Science geschaut. Ich wollte von Ann-Kathrin wissen, 1500 Klimaschutzmaßnahmen in 41 Ländern haben die Forschenden ausgewertet. Welche waren denn wirklich gut und haben Ergebnisse gebracht?
Ja, insgesamt tatsächlich 63, bei denen wurde eine ordentliche Emissionsminderung als Wirkung festgestellt. Und so gesehen haben die Forschenden dann quasi auch ein Erfolgsrezept gefunden, wie es funktionieren kann, nämlich als Maßnahmenmix. Das ist jetzt nicht zwingend so eine große Überraschung, aber schön, es nochmal zu hören. Also das Forschenden-Team stellt im Grunde fest, ein Verbot alleine, das hilft nicht. Man muss das kombinieren. Und ein Beispiel, was sie da bringen, ist zum Beispiel die Kohleverstromung. Also den Ausstieg, den kann man beschließen, die Technologie de facto verbieten. Aber dann braucht es eben flankierend weitere Maßnahmen, damit das tatsächlich auch funktioniert. Als Beispiel nennen Sie da Großbritannien. Und hier habe es eben zum Erfolg geführt, dass man einen CO2-Mindestpreis eingeführt hat, in Kombination mit Subventionen für erneuerbare Energien und dann eben diesen Plan zum Kohleausstieg aufgestellt hat. Also im Grunde Regulierung plus Anreizsystem.
Ja, umlenken, ne? Was kann man denn dazu sagen, was Sie herausgefunden haben, was nicht funktioniert? Weil ich meine, wenn man irgendwie um die 60 Maßnahmen findet, die gut funktioniert haben, man hat sich aber 1500 angeguckt, dann gibt es ja vielleicht auch Learnings daraus, was nicht klappt.
Ja, im Grunde, wenn man nur auf einen Faktor setzt, also beispielsweise nur ein Preissystem oder nur ein Verbot, das alleine funktioniert halt nicht. Das ist ja was, was wir vielfach auch in der Klimapolitik, wo wir immer wieder darüber sprechen, dass es diesen einen Hebel tatsächlich nicht gibt. Mhm. Du kannst nicht alles, was klimaschädlich ist, verbieten, weil die Menschen brauchen ja auch eine Alternative. Und diese Alternative, die muss eben auch politisch flankiert aufs Gleis gesetzt werden, damit sie überhaupt entstehen kann. Also im Grunde auch ein Learning aus dieser Studie, man kann nicht nur einen Knopf drücken, sondern man muss sich ein bisschen komplexere Dinge überlegen, um tatsächlich das grundsätzlich fossile System in ein neues umzulenken.
Gucken wir mal auf die Frage unserer Folge. Wir fragen uns ja, was können Einzelne machen in Sachen Klimaschutz, aber was bringt es auch, wenn die Politik wirklich umsteuert? Ich glaube, wir können festhalten, das wissen die meisten, wir können noch so sehr aufs Fahrrad umsteigen, aber wenn dann keine großen Maßnahmen kommen, dann geht das halt eben zu langsam. Also gucken wir aufs Verhältnis.
Ja, tatsächlich ist das Verhältnis schwierig zu beurteilen. Also auch da bräuchten wir jetzt wahrscheinlich so eine 20-Jahre-Studie, um am Ende das genau bemessen zu können. Aber man kann halt schon sagen, klar kannst du im Einzelnen was verändern. Du kannst zum Beispiel dir total energieeffiziente Geräte kaufen und deine Wohnung damit ausstatten. Nur wenn der Strom, der aus der Steckdose kommt, weiterhin Kohlestrom ist, dann verbrauchst du zwar insgesamt ein bisschen weniger von diesem Kohlestrom, aber der Strom an sich ist eben immer noch fossil und deshalb nicht gut für das Klima. Da braucht es dann wiederum die Politik, die den Rahmen schafft, damit der Strom tatsächlich grün ist. Und im Grunde ist das tatsächlich so, das, was man für alle Maßnahmen sagen kann, dass der Staat ganz viele Dinge quasi politisch umstellen müsste, weil unsere komplette Wirtschaft ist ja weitgehend noch ein System, was auf fossilen Prozessen beruht. Ja. Und das kann ich als Einzelne, kann ich zwar sagen, okay, ich versuche das bei meinen Entscheidungen so ein bisschen zu berücksichtigen. Zum Beispiel Ernährung ist da ja auch für einen selbst ein guter Hebel. Aber gerade wenn es um den Konsum von Produkten geht, für die Ressourcen investiert wurden, die mit Energie hergestellt wurden, da hat man wirklich als Einzelner wenig Spielraum. Und das sind Rahmenbedingungen, die die Politik ändern muss.
Dann gucken wir doch mal auf Deutschland. Welche Maßnahmen bringen uns da in Deutschland voran?
Wo sich in Deutschland total viel getan hat, ist tatsächlich im Bereich der Energiewende. Wir haben die Erneuerbaren sehr stark ausgebaut. Im Moment boomt Solar. Bei Windkraft sind wir ein bisschen besser aufgestellt. Die Zahl der Genehmigungen läuft ganz gut, aber das tatsächliche Bauen hinkt noch ein bisschen hinterher. Aber das führt dazu, dass zum Beispiel in der ersten Jahreshälfte schon 65% des in Deutschland produzierten Stroms aus Erneuerbaren kam. Ist eine Zahl vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Und das ist ja schon mal was. Das bringt wiederum dann aber auch weitere Probleme mit sich, weil unser Energiesystem ist ja eigentlich darauf ausgelegt, sind wir wieder bei diesen fossilen Strukturen, dass Strom in großen Kraftwerken produziert wird, an zentralen Orten. Jetzt wird es dezentral, der Strom kommt überall her. Das heißt, da wiederum muss dann das Stromsystem komplett umgebaut werden. Wir brauchen ein neues Strommarktdesign. Das ist auf dem Weg. Das hat das Wirtschafts- und Klimaministerium jetzt angeschubst. Aber auch da wieder große Aufgaben tatsächlich für die Politik, um dieses ganze System irgendwie fit zu machen. Dann haben wir in Deutschland, was durchaus auch erfolgreich ist, habe ich im Beispiel Großbritannien ja eben schon mal angesprochen, CO2-Bepreisung. Es gibt zwei Preissysteme, das europäische, den europäischen Emissionshandel. Da ist der Strom mit drin, da ist die Industrie mit drin. Und dann gibt es im Moment noch ein nationales Preissystem. Da ist Heizwärme im Grunde mit drin, also Öl und Gas, auch für den Verkehrssektor, das Benzin, was wir tanken, das wird auch davon erfasst. Und dieser Preis, der steigt. Das heißt, tanken wird in Zukunft teurer, geht auch irgendwann über in ein europäisches Handelssystem. Da wird so ein zweites Handelssystem aufgezogen. Ist durchaus auch eine komplexe Nummer, das Ganze. Mhm. Aber absehbar, tanken wird teurer. Nur was lernen wir auch aus dieser Studie? Das alleine das hilft tatsächlich nicht, sondern dann wiederum braucht es an der Stelle auch den Aufbau alternativer Mobilitätskonzepte. Also was im Moment tatsächlich hinterherhinkt, ist beispielsweise immer noch die Ausstattung mit Ladesäulen. Wird ein bisschen besser, aber reicht im Grunde immer noch nicht. Und natürlich muss auch der öffentliche Nahverkehr entsprechend stark sein, damit nicht nur das eine, das Fossile, teurer wird, sondern damit eben auch Alternativen da sind. Und das ist so gerade im Verkehr vielfach immer noch ein Problem.
Also wir können eigentlich festhalten, es braucht immer so diesen Zweiklang, ne? Also dass wir so rübergeführt werden von der einen Sache zur anderen und dann funktioniert es. Es kommt ja oft so als Gegenargument gegen politische Maßnahmen in Deutschland. Wir hier in Deutschland, wir sind ja so ein kleiner Teil der Welt. Warum sollen ausgerechnet wir uns jetzt einschränken, während Länder wie China oder Indien viel mehr CO2 verursachen? Was sagst du dazu?
Ja, also man kann definitiv sagen, dass China oder auch Indien extrem viel CO2 ausstoßen. China baut auch immer noch neue Kohlekraftwerke, ist aber gleichzeitig auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien inzwischen kräftig mit dabei. Die E-Mobilität boomt da, Verbrenner sind da tatsächlich rückläufig, ein bisschen anders als bei uns. Und am Ende muss man ja auch sagen, auch diese Länder sind dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet. Die haben das unterschrieben und die haben sich auch auf den Weg gemacht, es einzuhalten. Das sieht man jetzt. Und so auf China zu zeigen, das war immer auch ein bisschen Abwehrreflex, finde ich, im deutschen Diskurs. Und Versuch, Verantwortung auch von sich wegzuschieben. Die anderen, die sind ja viel schlimmer. Warum sollen wir was machen, wenn die nichts machen? Aber es funktioniert halt immer schlechter, weil China eben immer mehr macht.
Lass uns doch am Ende hier nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also ich meine, neben Verzicht, Einschränkungen gibt es ja eigentlich wirklich super positive Auswirkungen davon, wenn wir Klimaschutz umdenken. Also lass uns die Zukunft mal anschauen. Welche Vorteile hat es, wenn konsequenter Klimaschutz umgesetzt wird?
Ja, du hast jetzt gerade das so als Verzicht beschrieben an dieses Wort. Ich störe mich da tatsächlich immer so ein bisschen dran.
Ja, verstehe ich.
Weil, also klar, vielleicht verzichten wir auf bestimmte Dinge, wenn wir unser Verhalten ändern. Aber im Grunde ist das ja etwas, was uns täglich im Alltag begegnet, wenn wir Entscheidungen treffen. Wenn wir uns dafür entscheiden, abends ins Kino zu gehen, dann können wir nicht gleichzeitig auf ein Konzert gehen. Gestern habe ich im Supermarkt keine Kartoffeln mehr mitgenommen, weil ich keinen Platz mehr im Rucksack hatte und die nicht irgendwie blöd auf dem Arm balancieren wollte. Also solche Entscheidungen, wo wir bewusst sagen, wir machen das und das nicht, das betrifft ja unseren Alltag im Grunde. Es geht hier eigentlich um Entscheidungen und auch, ja, definitiv um Veränderungen, die dann aber wiederum, um auf deine Frage zurückzukommen, also ich glaube, in diesen Veränderungen stecken total viele Chancen drin. Das Problem ist bloß, dass wir Stand jetzt vielfach uns noch gar nicht vorstellen können, wie diese Chancen aussehen und wie unser Leben in diesen Chancen aussehen kann. Und am Ende geht es ja wirklich auch darum, dass die Welt lebenswert bleibt. Also, dass wir frische Luft atmen können, dass wir essen können, dass wir sauberes Wasser trinken können. In diesem Jahr hat man gesehen, durch die Klimakrise, die Auswirkungen, gab es enorme Ernteausfälle. Die Regenfälle waren in vielen Teilen Deutschlands ein Problem. Und wenn wir wollen, dass wir weiterhin auch Nahrungsmittel sicher bei uns produzieren können, dass wir regional was zu beißen haben, das ist halt, finde ich, so ein Outcome. Da geht es nicht um Verzicht, da geht es im Grunde nicht mal um Veränderung, sondern da geht es sogar um den Erhalt des Jetzt. Also, dass wir eben auch in Zukunft eine schöne, lebenswerte Welt haben und nicht so eine unwirkliche.
Einfach alles, was klimaschädlich ist, verbieten, das bringt also nichts. Das zeigt auch die neue Studie aus dem Science-Magazin. Und es wäre zwar schön, wenn wir jetzt alle wie Dirk viel Geld investieren könnten, damit wir CO2-neutral diese Welt verlassen, aber auch das wird nicht passieren. Was aber klappt, sind Beispiele wie das hier aus Schweden. In Stockholm, da gibt es seit 2007 eine City-Maut. Mit dem Auto in die Stadt fahren kostet also. Dafür hat die Stadt aber auch die Öffis ausgebaut. Und jetzt sind alle happy, weil die das Auto nehmen, haben viel weniger Stau. Und wer für die Straße nicht zahlen will, fährt öffentlich. Geht doch, oder? Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Michael Bödecker, Marcel Christmann und ich, Ilka Knigge. Und wenn ihr euch für mehr neue, innovative Ideen interessiert, mit denen das Klima geschützt werden kann, dann hört rein bei den KollegInnen von Update Erde. Die neue Folge findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Da findet ihr auch noch mehr Infos und Beiträge zum Thema. Scrollt euch da gerne mal durch. Und jetzt kommt gut durchs Wochenende.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.